Micro Europa.
Sounds
moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen hier bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon begrüßt euch Johanna Jordan mit einer Sendung zum Thema Gewicht, das Ringen mit dem eigenen Körper. Wie oft denkt ihr über euer Gewicht nach? Welchen Stellenwert nimmt es in eurem Leben ein? In der heutigen Sendung soll es genau darum gehen. Ich habe unter anderem mit einem Leistungssportler, einer Psychologin und einer Frau gesprochen, die sich einer Magenverkleinerung unterzogen hat. Bevor es aber losgeht, steigen wir ein mit einem Lied. Ihr hört Intro von The XX. Das war The XX mit Intro. Unser Gewicht ist uns allgegenwärtig. Täglich werden wir damit konfrontiert, sei es in Zeitschriften, in der Werbung oder ganz einfach beim täglichen Ankleiden. Wie oft habt ihr euch schon umgezogen, weil ihr dachtet, dass die Hose nicht richtig sitzt oder das Oberteil ein bisschen zu viel vom Bauch abzeichnet? Kleine Unsicherheiten wie diese hat jeder. Wichtig ist, sich nicht zu sehr von solchen Gedanken einschränken zu lassen. Ich habe mich in meinem Freundeskreis und auf den Tübinger Straßen etwas umgehört und dabei ganz unterschiedliche Antworten erhalten. Britta Dressel geht mit dem Thema Gewicht sehr gelassen um. Eine bestimmte Zahl auf der Waage ist ihr nicht wichtig, wie sie sagt.
Es sollte alles im Maße sein. Wenn die Kleider nicht mehr passen, dann wird weniger gegessen.
Ganz so pragmatisch sieht das aber nicht jeder. Gerade junge Menschen setzen sich meist sehr intensiv mit ihrem Körper und ihrem Gewicht auseinander. Wenn man Celine Rutsch fragt, wie oft sie über ihr Gewicht nachdenkt, antwortet sie:
Ich würde schon sagen, dass ich mindestens einmal täglich darüber nachdenke.
Dabei betrachtet sie sich oft kritisch. Wenn Gedanken wie, ich habe aber schon einiges an Gewicht zugelegt in letzter Zeit, oder das Stück Torte esse ich jetzt lieber nicht, sich intensivieren, laufen vor allem junge Menschen Gefahr, eine Essstörung zu entwickeln. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, leiden von 1000 Personen 30 bis 50 an einer Essstörung. Frauen sind dabei häufiger betroffen. Die Symptome zeigen sich meist schon im Jugendalter. Hier sind bei etwa einem Fünftel der 11- bis 17-Jährigen Anzeichen von einer Essstörung vorhanden. Dabei geht es aber nicht nur um Magersucht und Bulimie, wie man vermuten mag. Die Binge-Eating-Störung, bei der Betroffene mit unkontrollierbaren Essanfällen zu kämpfen haben, ist tatsächlich am weitesten verbreitet. Wenn Menschen sich mit ihrem Gewicht auseinandersetzen, geht es aber nicht immer prinzipiell darum, abzunehmen. Für Leon Krupp ist Gewicht auch ein großes Thema in seinem Alltag. aber aus einem anderen Grund.
Weil ich tatsächlich mein Gewicht ein bisschen erhöhen möchte. War schon immer sehr, sehr schlank und würde daran gerne jetzt arbeiten.
Alle drei sagen mir, dass es ihnen primär darum geht, sich im eigenen Körper wohlzufühlen, ungeachtet dem Gewicht. Um dies zu erreichen, gibt es ganz verschiedene Methoden. Leon Grob versucht, sein Wohlfühlgewicht so zu erreichen.
Ich habe meine Ernährung umgestellt und mache Kraftsport.
Damit ist er nicht alleine. Laut Erkenntnissen aus der Branche konnte Fitnesstraining im Vergleich zu anderen Trainingsformen im letzten Jahr einen Zuwachs von 4,5% verbuchen. Die Fitnessindustrie boomt. Im April 2019 kamen rund 145.000 Besucher zur weltweit größten Fitnessmesse in Köln, der FIBO. Die zahlreichen Aussteller präsentierten Trainingsmethoden und warben mit Nahrungsergänzungsmitteln. Alles, um in Shape zu kommen. Auf sozialen Medien wie Instagram bewerben immer mehr Influencer selbst entworfene Ernährungskonzepte und kooperieren dafür zum Teil auch mit Fitnessunternehmen. Die Influencer selbst leben diesen gesunden Lifestyle vor und vermitteln dabei nicht immer ein realistisches Bild. Das sieht auch Britta Tressel kritisch.
Für junge Mädchen, glaube ich, spielt es schon eine Rolle. Das finde ich auch nicht ganz so gut.
Obwohl die Fitnessbranche stetig wächst, werden die Deutschen immer dicker. Laut dem Statistischen Bundesamt waren im Jahr 2017 53% der über 18-Jährigen übergewichtig. Als übergewichtig gilt man ab einem Body-Mass-Index von 25. Vielleicht ist es aus diesem Grund auch nicht ausschließlich negativ, wenn die Menschen im Allgemeinen bewusster mit ihrem Körper umgehen. Dem stimmt auch Leon Grub zu.
Prinzipiell der Trend hin zu mehr Bewusstsein für Bewegung und Fitness sehe ich definitiv positiv.
Jeder Mensch sollte sich in seinem Körper wohlfühlen können. Ob das nun mit wenigen Kilos mehr oder weniger ist, sollte dabei nicht so wichtig sein. Viel zentraler als die Anzeige auf der Waage ist die eigene Gesundheit. Und diese kann man nicht an einer Zahl festmachen. Auch wenn der Trend hin zu mehr Bewegung und Fitness prinzipiell positiv zu sehen ist, sollte man darauf achten, dass man nicht zu kritisch mit sich selbst umgeht. Bevor wir etwas über den Stellenwert von Gewicht im Leistungssport erfahren, hören wir Fast Car von Tracy Chapman.
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter.
buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere, so take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Tracy Chapman mit Fast Car. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Heute über Gewicht, das Ringen mit dem eigenen Körper. Sich im Alltag ab und an Gedanken wegen seines Körpers zu machen, ist vermutlich den meisten nicht fremd. Bei den Leistungssportlern kann die Beschäftigung mit dem eigenen Gewicht auch größere Ausmaße annehmen. Vor allem, wenn ein wichtiger Wettkampf bevorsteht. Ich habe Timmy Sarantoudis in der familieneigenen Kampfsportschule besucht, um zu erfahren, welche Rolle das Gewicht im Leistungssport einnimmt. Es ist Freitagmittag, kurz vor 14 Uhr. Ich sitze auf einer Bank vor der Kampfsportschule Sarantoudis in Niedernhall und warte. Kein Mensch weit und breit. Absolute Stille. Wenig später werden die ersten Kinder zu ihrem Karate-Anfängerkurs eintreffen. Ich möchte mit ihrem Trainer Timmy Sarantoudis über den Stellenwert von Gewicht im Leistungssport sprechen. Bald schon höre ich ein herannahendes Auto. Gut gelaunt steigt Timmy Sarantoudis aus seinem Wagen und führt mich in die Kampfsportschule seiner Eltern. Durch die Eingangstür betreten wir eine weitläufige Halle. Direkt vor mir erstreckt sich ein Mattenboden mit eingezeichneten Kampfflächen. Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein Boxring und darüber an der Wand hängt ein lebensgroßes Bild von Timmy Sarantoudis bei einem seiner Wettkämpfe. Man merkt, wie stolz er auf das ist, was er sich über die Jahre aufgebaut hat. Wir gehen eine kleine Treppe hinauf zu einer Empore, von der man die gesamte Halle überblicken kann. Wir setzen uns und ich frage ihn, wie er zum Sport gekommen ist.
Meine Eltern sind meine Trainer und ich bin einfach so aufgewachsen. Mein Vater hat mich damals, wo ich noch ein Baby war, überall mit auf den Turnieren genommen und so ist es mir eigentlich wie in die Liege gelegt worden.
Timmy Sarantoudis betreibt Point Fighting, eine Sportart, die dem Kickboxen zugeordnet wird. Die Kämpfer stehen sich auf 6x6 oder 8x8 Meter großen Matten gegenüber und versuchen durch gezielte Schläge oder Fußtechniken Punkte zu erzielen. Mit 6 Jahren fing er an, holte einen Titel nach dem anderen. Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft und einige World Cups. Sarantoudis zählt zu den besten Pointfightern. Heute bildet er neben seiner aktiven Karriere die Jugend in der familieneigenen Kampfsportschule aus. Ich möchte von Timmy Sarantoudis wissen, wie groß der Druck im Leistungssport in Bezug auf das Gewicht ist. Denn beim Pointfighting kämpft man oft in Gewichtsklassen.
Bei uns im Pointfighting ist so, es gibt schon manche, wo extra dafür abnehmen. Aber es gibt auch viele, die gehen extra noch in die höhere Gewichtsklasse, wo sie sehen, oh, da ist ein bisschen weniger los oder irgendwas. Und dann gehen die halt in die höhere Gewichtsklasse.
Beim Pointfighting erfolgt die Einteilung in die Gewichtsklassen schrittweise. Bei den Frauen in 5-Kilo-Schritten beginnt bei 50 Kilogramm. Bei den Männern startet es mit 57 Kilogramm, dann 63, 69 und so weiter bis plus 94 Kilogramm. Vor einem Wettkampf müssen die Teilnehmer auf die Waage und können dementsprechend in ihrer Gewichtsklasse kämpfen. Die Vorbereitungen für einen Wettkampf können leicht 6 bis 8 Wochen betragen. Am Tag des Wettkampfs das passende Gewicht zu haben, baue Druck auf.
Sagen wir mal auf dem Wettkampf und die müssen Gewicht machen, dann ist der Kopf nicht so frei. Der Kopf ist nicht wirklich 100%, ey, ich will auf das Turnier gewinnen, sondern dein erster Gedanke ist, oh, ich muss erstmal mein Gewicht haben. Und wenn ich mein Gewicht nicht habe, kann ich nicht kämpfen. Oder muss höher kämpfen. Und genau diese Gedanken kann den Kopf nicht 100% frei machen.
Um das Wettkampfgewicht zu erreichen, müssen Pointfighter sehr auf ihre Ernährung achten. Generell möchte Sarantoudis sich beim Essen nicht einschränken. Steht ein Turnier bevor, muss aber auch er sich an bestimmte Vorgaben halten. Kurz vor Beginn der Trainingseinheit trifft Caroline Sumski in der Kampfsportschule ein. Sie arbeitet auch als Trainerin und wird die heutige Einheit gemeinsam mit Timi Sarantoudis leiten. Ich erwische sie noch für ein kurzes Gespräch. Sie berichtet mir, dass für sie bald ein Wettkampf anstehe und sie sich deshalb hinsichtlich ihrer Ernährung einschränken müsse. Die Pointfighterin sieht das auch als eine psychische Belastung.
Weil man halt weiß, okay, ich muss an dem Tag das Gewicht haben, aber andererseits macht man sich den Stress ein bisschen selber, wenn man halt zu spät mit dem Gewicht machen anfängt. Dann muss man halt ein bisschen mehr Abstriche machen.
Doch manchmal zeige die Skala auf der Waage trotz aller Bemühungen immer dieselbe Zahl. Um auch in diesen kritischen Phasen weiter abzunehmen, hat Caroline Sumski ihre eigenen Hilfsmittel.
Wenn da halt mal das Gewicht steht, dann muss man halt wirklich auf so Mittel zurückgreifen, dass man halt dann nichts isst oder sehr wenig isst oder nur Brokkoli, pürierten Brokkoli oder solche Sachen habe ich auch schon alles durch. Oder dann nur auf flüssige Nahrung umsteigt. Muss man dann halt sehen. Aber in der Regel versuche ich eigentlich immer, dass ich möglichst gesund abnehmen kann, weil ich ja auch Kraft brauche beim Sport dann.
Vor diesem Gewichtsdruck möchten die Trainer die Kinder bewahren. Beide sind sich einig, dass Gewicht machen, wie es bei den Sportlern heißt, nichts für Kinder ist. Obwohl die Ernährung einen wichtigen Stellenwert im Leben von Leistungssportlern einnimmt, geht es immer auch darum, wie man mit diesem Druck umgeht. Caroline Sumski versichert, der Gewichtsdruck nehme ihr keinesfalls die Freude am Sport.
Weil man von Anfang an ja damit vertraut gemacht wird, was dieser Sport überhaupt bedeutet, was der alles mit sich bringt. Und es wird ja niemand gezwungen, in einer bestimmten Gewichtsklasse zu kämpfen. Für mich gehört das einfach dazu. Und ich habe trotzdem Spaß und eigentlich, sag ich mal, ist man dann noch ein bisschen mehr erleichtert, wenn man merkt, okay, das hat einen positiven Effekt auch auf den Körper, wenn man jetzt auf die Ernährung achtet. Jetzt in Bezug auf gesunde Ernährung, nicht nur das Gewicht machen. Also würde ich nicht sagen, dass es irgendwie deswegen demotivierend wirkt.
Timi Sarantoudis hat gezeigt, dass er mit viel Disziplin Großes erreichen kann. Dass man im Leistungssport auch einige Abstriche dafür machen muss, sollte jedem klar sein. Und obwohl das Gewicht eine große und bedeutende Rolle im Leben der Leistungssportler einnimmt, ist die Freude beim Sport immer noch das Wichtigste. Timis Leidenschaft für den Sport ist offensichtlich für jeden, der ihm beim Training zuschauen kann. Mit wohlwollender Strenge trainiert er seine Schüler, während deren Eltern die Fortschritte ihrer Kinder von der Empore aus beobachten.
Micro Europa.
Micro Europa.
Wir hören Rocketman von Elton John, bevor es mit einem Beitrag über die Binge-Eating-Störung weitergeht. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Brings me round again to
Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job.
Elton John mit Rocketman hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Magersucht, Bulimie, das sind Begriffe, die bekannt sind. Über eine andere Art der Essstörung wurde bislang wenig berichtet. Die Binge-Eating-Störung. Einigen ist dieser Begriff vermutlich neu. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Binge-Eating-Störung erst seit 2015 als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt ist. Am Psychologischen Institut der Universität Tübingen läuft seit einigen Monaten eine Studie zur Binge-Eating-Störung. Dabei wird auf neurologischer Ebene untersucht, ob es einen Mechanismus im Gehirn gibt, der dazu führt, dass Frauen mit einer Binge-Eating-Störung ihren Körper anders wahrnehmen als gesunde Frauen. Sophia Antonia Press leitet die Studie und spricht mit mir über das noch so unbekannte Krankheitsbild. Das englische Wort Binge bedeutet übersetzt so viel wie Gelage. Dieser Begriff greift einen wichtigen Aspekt der Krankheit auf: maßlos essen. Dies tun die Betroffenen aber nicht aus freien Stücken.
Die Betroffenen erleben häufiger Heißhungerattacken. Das heißt, sie essen in kurzer Zeit große Mengen an Essen. Es muss gar nicht süßes sein, kann es aber. Und das Wichtige dabei ist, dass ein Kontrollverlust erlebt wird.
Man isst, was in Reichweite ist. Sophia Antonia Press berichtet von einer Patientin, die sich in der Not schnell einen Kuchenteig zusammengerührt und gegessen hat. Bei der Binge-Eating-Störung habe Essen wenig mit Genuss zu tun. Die Essanfälle treten mindestens einmal pro Woche auf und haben zum Teil schwerwiegende Folgen. Adipositas ist eine häufige Begleiterkrankung. Die Auslöser der Essanfälle können unterschiedlich sein.
Sowas wie Traurigkeit, Einsamkeit, Minderwertigkeit, auch körperbildbezogene Sachen, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, ich bin nicht zufrieden mit meinem eigenen Körper. Und dann kommt häufig der Gedanke schneller, ach, jetzt ist ja doch egal, jetzt habe ich ja doch wieder zu viel gegessen. Und dann steckt man einfach in so einem Teufelskreis häufig drin.
Häufig tritt die Erkrankung auch in Verbindung mit Depressionen auf. Es erkranken eher Frauen mittleren Alters an der Binge-Eating-Störung. Mitunter kann es lange dauern, bis sich die Betroffenen Hilfe holen. Das mag auch daran liegen, dass Freunde und Familie gar nichts von der Erkrankung merken. denn in Gesellschaft treten die Essanfälle eher selten auf und zuvor Gegessenes wird wieder nachgekauft. Sophia Antonia Press kennt die Gründe, wieso viele Betroffene lange zögern, bis sie sich Hilfe suchen.
Weil es auch häufig eine unbekanntere Erkrankung ist und auch eine schambesetzte Erkrankung. Ja, ich würde schon sagen, viele, die sich bei uns melden, sind dann auch dankbar, wenn sie irgendeine Art von Hilfe bekommen, weil es halt auch eine Erkrankung ist, die mit einem hohen Leidensdruck einhergeht und dann halt schon auch dankbar Hilfe angenommen wird. Also das ist jedenfalls die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe.
In der Therapie treffen die Patienten Diätassistenten, um einen gesunden und ausgewogenen Ernährungsplan zu erstellen. Zudem müssen sie Essensprotokolle führen, denn oftmals versuchen Betroffene, den Attacken mit einem restriktiven Essverhalten entgegenzuwirken. Dabei werden zum Teil Mahlzeiten ausgelassen. Wichtig ist aber auch, von unrealistischen Gewichtszielen Abstand zu nehmen. Die Ursachen für die Krankheit sind vielfältig.
Die Studien, die ich kenne, zeigen auf jeden Fall, dass ein schlechtes Körperbild schon früh und Übergewicht Risikofaktoren für die Erkrankung sind. Das ist unter anderem ein Teil, der da reinspielt. Also wenn man schon früh Körperbildprobleme hatte, beziehungsweise schon in der Grundschule irgendwie übergewichtig war, ist es einfach wahrscheinlicher, dass man später auch eine Binge-Eating-Störung hat.
Die Heilungschancen bei einer kognitiven Verhaltenstherapie stehen bei rund 70%. Bei Sophia Antonia Press Studie zur Binge-Eating-Störung durchlaufen betroffene Frauen ein 4-wöchiges Körperbildtraining. Schon dabei kann man erste Erfolge beobachten.
Wir müssen sagen, ja, das ist 4-wöchige Training und manche können da schon sehr stark auch ihre Essanfälle reduzieren, obwohl das ja nur so diese eine Komponente der Therapie ist. Nicht alle natürlich. Manche gehen auch weiter mit Essanfällen raus, aber viele können es tatsächlich auch reduzieren, ihre Essanfälle, und manche haben da gar keine Essanfälle am Ende mehr.
Bei dem Körperbildtraining geht es darum, dass die Frauen wieder lernen, sich selbst im Spiegel anzuschauen, ohne dabei zu bewerten. Dies fällt den Frauen oft schwer.
Häufig haben Betroffene ihren eigenen Körper schon seit Jahren nicht mehr wirklich angeguckt, weil sie einfach negative Emotionen wie Scham, Ekel oder Hass auf sich selbst empfinden. Und das ist einfach so eine Herangehensweise. Wir setzen die Probanden wieder mit ihrem Körper auseinander und sie lernen, den wieder anzugucken, und zwar auf eine andere Art und Weise. Nicht gleich mit der Brille, die sie seit Jahren aufhaben, dass der hässlich ist und abstoßend, sondern mit einem objektiveren Blick.
Mit dem Körperbildtraining lernen die Frauen ihren Körper wieder neu kennen und haben dadurch auch die Chance, Körperzonen wieder zu entdecken, die sie lange ignoriert haben, aber eigentlich ganz gerne mögen. Freunde und Familie können die Betroffenen auch bei der Therapie unterstützen.
Ich würde sagen, einfach ein offenes Ohr haben und Hilfe anbieten, wenn sie denn von den Betroffenen gewünscht wird, oder auch in Aktivitäten einbeziehen und so. Man muss da jetzt nicht viel über Essen erzählen und so. Meistens sind die Betroffenen selbst Experten von Diäten und haben schon jede Diät ausprobiert. Und wenn man dann noch vom Umfeld irgendwelche hilfreichen in Anführungszeichen Tipps bekommt, ist das vielleicht nicht immer hilfreich.
Die Studie am Psychologischen Institut der Universität Tübingen läuft noch einige Monate. Sophia Antonia Press erhofft sich dadurch, nicht nur die neuronalen Prozesse beim Betrachten des eigenen Körpers zu verstehen, sondern auch, dass Körperbildtraining zukünftig in die Therapie mit einbezogen wird.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Wir machen eine kleine musikalische Pause und hören Florence and the Machine mit Shake It Out.
Here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I like to keep some things to myself. I'd like to keep my issues strong. It's always darkest before the
I'm on.
Florence and the Machine mit Shake It Out. Viele von uns kämpfen mit ihrem eigenen Gewicht. Manche schaffen es durch Sport und gesunde Ernährung, ihr Idealgewicht zu halten. Andere müssen gar nicht viel dafür tun. Und einige kämpfen so lange mit ihrem Körper, bis sie sich dazu entschließen, sich durch einen chirurgischen Eingriff helfen zu lassen. Seha Bayrak ist eine davon. Sie unterzog sich 2018 einer Schlauchmagenoperation und berichtet von ihren Erfahrungen.
Das Schlimmste war einfach dieses Körpergefühl, diese Faulheit, die ich hatte, diese Lustlosigkeit, dass ich mich immer schämen musste, wenn ich irgendwo war. An Teenagergruppen zum Beispiel vorbeilaufen, das war das Allerschlimmste, weil ich halt wusste, sie lachen mich aus. Ja, einfach dieses Gefühl, nicht in die Gesellschaft zu gehören. Ich bin einfach viel zu dick und einfach dieses Gefühl, einfach eine Ausgestoßene zu sein, weil ich so dick bin. Also das war das Allerschlimmste, finde ich.
So beschreibt Seha Bayrak ihr Körpergefühl, als sie noch 160 Kilogramm wog. Bei ihrer Körpergröße von 1,69 Meter entspricht das einem BMI von über 50. Normal wäre ein Wert zwischen 19 und 24. Ab einem BMI von über 30 spricht man von Adipositas. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts, die zwischen 2008 und 2011 durchgeführt wurde, sind 23% der Männer und 24% der Frauen in Deutschland adipös. Viele Betroffene versuchen alles, um selbstständig ihr Gewicht zu reduzieren. So auch Seha Bayrak.
Ich habe, glaube ich, jede Diät gemacht, die es auf dieser Welt gibt. Von Low Carb zu schlankem Schlaf und Fitnessstudio natürlich. Gehungert habe ich auch, Abnehmtabletten, also so Kohlenhydratblocker, Fettblocker. Dann war ich 3 Monate in der Klinik für Essstörungen, um da quasi abzunehmen auch. Und es hat nichts langfristig was gebracht. Also ich habe immer wieder abgenommen und es war dann innerhalb kürzester Zeit wieder drauf. Jedes Mal.
Viele kennen den Jojo-Effekt. Man bemüht sich Wochen und Monate lang, achtet auf seine Ernährung, treibt Sport und versucht so Gewicht zu verlieren. Wenn der gewünschte Effekt ausbleibt oder die Waage sogar mehr als zuvor anzeigt, ist das frustrierend.
Irgendwann verlässt einen die Motivation und dann denkt man sich egal und isst einfach so wie vorher und dann hat man halt die Überraschung auf der Waage. Wenn man irgendwie die Augen davor verschließt, habe ich das Gefühl. Und dann stellt man sich Monate später auf die Waage und hat halt wieder das Ausgangsgewicht oder sogar noch mehr.
Mit 22 Jahren hatte Seha Bayrak schon zahlreiche Begleiterkrankungen der Adipositas. Diabetes mellitus Typ 2, Schilddrüsenunterfunktion, eine Fettleber sowie eine diastolische Funktionsstörung.
Das war so wirklich der Moment beim Kardiologen, als die Ärztin mir gesagt hat, dass ich schon Herzprobleme habe. Und ich dachte mir, ich bin erst 22. Es hat mir halt eine Heidenangst eingejagt, dass es sich schon so auf meinen Körper auswirkt, das Übergewicht. Weil ich habe das immer so vor mich hergeschoben. Ich dachte, okay, bis ich 40, 50 Jahre alt bin, habe ich abgenommen.
Deshalb entschloss sich Seha Bayrak für eine Magenverkleinerung. Ein großer Schritt, für den Außenstehende sie oft kritisieren. Nicht selten liest sie unter ihren Beiträgen, die sie selbst bei Instagram oder YouTube postet, abfällige Kommentare.
Was mich auch extrem nervt, sind so Kommentare wie, mit einer OP kann jeder abnehmen. Du brauchst dich gar nicht feiern lassen für deinen Erfolg und so. Und du hast ja eh nichts erreicht. Also sowas, das ist schon extrem, wenn man sich denkt, man hat so viele Jahre zum Abnehmen gekämpft und im Endeffekt hat man es jetzt geschafft mit einer Hilfe, mit einer chirurgischen Hilfe. Und die Leute sind immer noch nicht zufrieden, nur weil man halt eine große Hilfe hatte quasi, die einem geschenkt wurde in dem Sinne. Und im Endeffekt sollte es jedem egal sein, wie man abnimmt, sondern dass man einfach abnimmt und zufrieden ist.
Als sich Seha Bayrak für die Schlauchmagenoperation entschied, musste sie sich zunächst einigen Untersuchungen unterziehen. Darunter ein ausführliches Erstgespräch mit dem Chirurgen, einer Ernährungsberaterin und einer Endokrinologin. Zudem musste ein psychologisches Gutachten vorgelegt werden. Die Anforderungen können jedoch variieren. Vor der Operation hatte Seha Bayrak auch Bedenken. Deshalb dauerte es nach ihrer ersten Vorstellung im Adipositas-Zentrum noch 2 Jahre, bis die Operation durchgeführt wurde.
Ich muss sagen, ich hatte Vorurteile damals auch. Am Anfang dachte ich mir auch, ach, die nehmen doch alle den leichten Weg und ich bin nicht so eine, ich bin nicht so faul und ich schaffe das schon alleine. Und in der Zwischenzeit habe ich auch immer wieder versucht, alleine abzunehmen. Und ich war bis April war ich noch fest davon überzeugt, dass ich es schaffe. Aber dann irgendwann habe ich nicht aufgegeben, aber ich dachte mir, okay, jetzt lasse ich mir helfen. Jetzt, ich habe es mir verdient, weil ich habe so lange gekämpft und ich habe keine Lust, mein ganzes Leben lang dick zu sein und mich dann mit 50 doch entscheiden zu müssen, dass ich jetzt doch eine OP möchte.
Nach der Operation war Seha Bayrak, wie sie selbst sagt, wunschlos glücklich. Wie sehr sich ihr Leben danach verändert hat, zeigte sich direkt bei den ersten Versuchen, Nahrung aufzunehmen. Bei der sogenannten Sleeve Gastrectomy werden rund 80% des Magens entfernt. Zurück bleibt ein schlauchförmiger Restmagen mit einem Fassungsvermögen zwischen 85 und 100 Millilitern. Das entspricht etwa einem kleinen Wasserglas.
Also es war extrem komisch, so nach paar Löffeln Joghurt satt zu sein. Ich habe ja schon im Krankenhaus normales Essen bekommen, also normales Essen, Gemüsebrühe, Joghurt, Kartoffelpüree. Und es war halt einfach extrem gewöhnungsbedürftig, auch als ich dann zu Hause war. Wenn ich mir so vorgestellt habe, ich habe früher einfach zwei Schnitzel mit Pommes gegessen und jetzt, und dann konnte ich einfach nur vielleicht ein bisschen Rahmspinat mit Feta essen, so 50 Gramm oder so. Und ich habe auch viel mit Shakes gearbeitet in der Zeit, weil ich halt kaum was runterbekommen habe.
Aber nicht nur ihr Essverhalten hat sich geändert. Ihr stark verkleinerter Magen konnte auch Nährstoffe nicht mehr so gut aufnehmen. Deshalb musste Herr Bayrak zum Beispiel Kalzium und Vitamine zusätzlich einnehmen. Durch die Operation reduzierte sich ihr Gewicht rasant. Sie verlor 55 Kilogramm in 14 Monaten. Aber das ist noch nicht ihr endgültiges Ziel.
Ich möchte auf jeden Fall unter die 100 Kilo kommen. Da fehlen mir noch 8 Kilo. Und das ist so mein erstes Ziel, aber langfristig würde ich schon gerne normalgewichtig sein irgendwann.
Seher Bayrak weiß, dass ihr Weg mit der Operation noch nicht vorbei ist. Wie sie sagt, braucht man viel Disziplin, um nach der Schlauchmagenoperation auch weiterhin abzunehmen. In Gesellschaft oder an Wochenenden fällt es ihr am schwersten, ihren Ernährungsplan einzuhalten. Und auch auf Süßigkeiten zu verzichten, stellt noch eine große Herausforderung dar. Sie sei nach der OP kritischer mit sich selbst geworden, möchte immer weiter an sich arbeiten, sagt sie. Aber sie hat vor allem eins durch die Operation gewonnen.
Freiheit, ja. Das würde ich auf jeden Fall sagen, weil wenn man sehr dick ist, ist es wie, als wäre man gefangen in seinem eigenen Körper. Man möchte gerne raus, man möchte gerne aktiv sein, aber man hat halt solche Schmerzen, so ein Herzrasen, dass es halt gar nicht geht.
Seher Bayrak wog 160 Kilogramm, als sie sich zu einer Schlauchmagenoperation entschloss. Bis heute hat sie schon 55 Kilo abgenommen. Sie erzählt mir, dass sie die OP in keinster Weise bereut, sondern sich gerne schon früher dazu entschlossen hätte. Und am Ende gibt sie noch einen guten Rat. Vergleichen ist Gift. Jeder sollte sich um seine eigene Gesundheit Gedanken machen und nicht vorschnell urteilen. Wir hören nun Empire von Belasco.
Empire. there's hope in your heart. You are the one who has hurt in your eyes.
Velasco mit Empire, hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Diäten sind damals wie heute ein großes Thema, von Low Carb über Low Fat bis hin zu schlank im Schlaf. Unsere Gesellschaft hat in den letzten Jahren einen rasanten Wandel zu einer bewussteren Ernährung durchlebt. Eine Ernährungsform, die aktuell einen Aufschwung verzeichnet, ist das Intervallfasten. Ohne Abendessen ins Bett zu gehen, galt als eine Art der Bestrafung für ungezogene Kinder. Genau dieses Prinzip liegt dem Intervallfasten zugrunde. Hierbei wechseln sich Fasten und Esszeiten in regelmäßigen Abständen ab. Intervallfasten für Berufstätige, schlank und gesund im Stundentakt, lautet das Buch der Autorin Pepe Peschel. Die ältesten Anleitungen zum Fasten sind rund 4000 Jahre alt und stammen aus Indien. Fasten ist also längst keine neue Erfindung. Es gibt viele Gründe, wieso Menschen eine gewisse Zeit lang keine Nahrung aufnehmen. Sei es aus gesundheitlichen Gründen, mit religiösem Hintergrund oder aus Protest. Die Medizinjournalistin, Autorin und Moderatorin Pepe Peschel betrachtet in ihrem Buch Intervallfasten für Berufstätige, schlank und gesund im Stundentakt, vor allem die gesundheitlichen Vorteile, die Menschen dazu anregen sollen, dauerhaft zu fasten. Adipositas ist ein zunehmendes Problem. Immer mehr Menschen sind krankhaft übergewichtig. Peschel nennt vor allem Stress und Druck als begünstigende Faktoren. Deshalb erachtet Pepe Peschel eine Kombination aus gelungenem Stressmanagement und Intervallfasten als zielführend. Herkömmliche Diäten sieht die Autorin deshalb kritisch, weil der Körper dauerhaft zu wenig Nährstoffe erhält. Beim Intervallfasten hingegen werde dem Körper in regelmäßigen Abständen Nahrung zugeführt, sodass kein Mangel entstehe. Auch die Muskelmasse schwinde beim Intervallfasten nicht. Positive Effekte des Fastens könne man bei chronischen Entzündungen, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder auch bei psychosomatischen Leiden beobachten. Möchte man mit dem Intervallfasten beginnen, müsse man zunächst die richtige Methode für sich finden. Nicht jede Form sei mit einem stressigen Berufsalltag zu vereinbaren. Grundsätzlich könne man zwei Arten von Intervallfasten unterscheiden, stunden- und tagesorientiert. Die klassische Einstiegsvariante ist die 16:8-Methode. Dabei darf man 8 Stunden am Tag essen und in den restlichen 16 Stunden wird gefastet. Fängt man zum Beispiel mit einem späten Frühstück um 11 Uhr an, kann man immer noch gegen 19 Uhr mit der Familie zu Abend essen. Fortgeschrittene können die Intervalle ausweiten auf 18:6 oder sogar 20:4. Letzteres wird auch als Warrior-Methode bezeichnet. Neben diesen in Stunden getakteten Methoden gibt es nach Peschel auch die tagesorientierten Varianten. Dazu zählt die bekannte 5:2-Methode. An 2 Tagen in der Woche wird gefastet. An den anderen 5 Tagen darf beliebig gegessen werden. Natürlich gilt bei allen Fastenarten, dass man weniger Gewicht verliert, je mehr in den Essenszeiten geschlemmt wird. Eine weitere Art, die sich an den Wochentagen orientiert, ist die 1-zu-1-Methode. Hierbei wird im Wechsel ein Tag gegessen und ein Tag gefastet. Pepe Peschel schreibt, man müsse am Anfang ein wenig experimentieren, bis man den richtigen Fastentyp für sich gefunden habe. Man könne auch jederzeit zwischen den verschiedenen Arten wechseln. Pepe Peschel nennt 4 weitere Faktoren, die man unterstützend zum Intervallfasten beachten sollte. Stressabbau, ausreichend Bewegung, genügend Schlaf sowie eine ausgewogene Nährstoffzufuhr. Außerdem solle man auf Alkohol verzichten, da dieser auch einige Kalorien enthält. Zudem sei Überessen während der erlaubten Phasen kontraproduktiv. Um dem entgegenzuwirken, reiche vor dem Essen ein Glas Wasser. Allgemein sei beim Intervallfasten viel Flüssigkeit wichtig, mindestens 2,5 Liter pro Tag. Bevor es mit dem Intervallfasten losgehen kann, müsse man aber etwaige Komplikationen mit einem Arzt abklären. Nicht in Frage komme Intervallfasten bei Leber- oder Niereninsuffizienz, nach schweren OPs, während der Schwangerschaft und Stillzeit oder bei Krebserkrankungen. Pepe Peschel liefert mit ihrem Buch Intervallfasten für Berufstätige, schlank und gesund im Stundentakt, ein leicht verständliches Einsteigerwerk für alle Fasteninteressierten. Positiv sehe ich, dass Pepe Peschel aufzeigt, wie flexibel man trotz Intervallfasten sein kann. Wer sich zum Intervallfasten entschließt, findet im abschließenden Teil des Buches 50 passende Rezepte, die man auch in einen stressigen Berufsalltag integrieren kann. Zudem gefällt mir die simple und ansprechende Schreibweise. Auch ohne naturwissenschaftliche Kenntnisse kann jeder ihre Argumentation nachvollziehen. Vorteilhaft ist vor allem auch, dass man sich beim Intervallfasten nichts verbieten muss. Pepe Peschel legt dar, wie man auch hochkalorische Nahrungsmittel in den Essensplan einbinden kann, ohne sich danach schuldig zu fühlen. Obwohl das Buch leicht verständlich ist, hätte ich mir persönlich detailreichere Erläuterungen zu den medizinischen Vorzügen des Fastens gewünscht. Fortgeschrittenen bzw. medizinisch interessierten Personen könnten die Informationen zu oberflächlich sein. Darüber hinaus wurde der Aspekt Sport gar nicht thematisiert. An dieser Stelle hätte man näher darauf eingehen können, inwieweit man Intervallfasten mit Sport vereinbaren kann und was man dabei beachten sollte. Insgesamt kann ich das Buch weiterempfehlen, wenn man sich zunächst mit den Grundlagen des Intervallfastens vertraut machen möchte. Intervallfasten für Berufstätige, schlank und gesund im Stundentakt, ist im April 2019 unter dem EMF Verlag erschienen. Das Buch kostet 15 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. Bevor sich die heutige Sendung dem Ende zuneigt, hören wir noch ein Lied. Hier ist David Bowie mit Heroes.
dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
David Bowie mit Heroes. Das war's mit unserer heutigen Sendung zum Thema Gewicht, das Ringen mit dem eigenen Körper. Hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Ich hoffe, ihr konntet einige spannende Eindrücke zu diesem vielfältigen Thema gewinnen. An den Reglern saß Klaus Klein, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Ich bin Johanna Jordan. Diese Sendung ist im Rahmen einer Bachelorarbeit am Institut für Medienwissenschaft der Universität Tübingen entstanden. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt und mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.